Wirtschaft im Osten, der Podcast zur Lage in Ostdeutschland. Natürlich ist es noch früh und dennoch ist es nur noch ein knappes Jahr bis zur Oberbürgermeisterwahl in Leipzig am 21. Februar 2027. Wenn auch von der Öffentlichkeit noch weitgehend unbemerkt, bereiten sich die Parteien bereits intensiv auf diesen Termin vor. Die ersten Kandidaten sind nominiert, die anderen Parteien werden das in den nächsten Wochen und Monaten ebenfalls tun. Was sind die Rahmenbedingungen für die Oberbürgermeisterwahl in Leipzig? Wer hat Chancen? Wie müssen die Kandidaten sein, um die Wahl für sich zu entscheiden? Was erwarten Wählerinnen und Wähler? Und welchen Einfluss haben die Landtagswahlen und der bundespolitische Trend? Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler und Wahlforscher Dr. Hendrik Träger von der Universität Leipzig gesprochen. Er analysiert die Ausgangslage und erklärt die politische Stimmung in Leipzig, in einer Stadt, die stark fragmentiert ist. Gerade weil der bisherige Amtsinhaber, Oberbürgermeister Burkhard Jung von der SPD, 20 Jahre im Amt, nicht erneut antritt, könnte das Rennen besonders offen sein. Der Bundestrend, das zeigen bereits die ersten Landtagswahlen in diesem Jahr, kann auch die Oberbürgermeisterwahl in Leipzig entscheiden. Auf jeden Fall ist sie die spannendste Oberbürgermeisterwahl seit Jahrzehnten. Hallo Herr Dr. Träger, herzlich willkommen hier bei Wirtschaft im Osten. Wir haben ja in diesem Jahr ein Wahljahr mit ganz verschiedenen Landtagswahlen in mehreren Bundesländern. Zwei Landtagswahlen liegen gerade hinter uns und in Leipzig bereitet man sich vor in diesem Jahr auf die Oberbürgermeisterwahl im Februar nächsten Jahres. Da gibt es viele Gespräche, Spekulationen in der Öffentlichkeit, wer denn für welche Partei antritt. Wie nehmen Sie im Moment die politische Stimmung im Grunde rund ein Jahr vor der Oberbürgermeisterwahl in Leipzig wahr?
Ja, wie nehme ich die politische Stimmung in Leipzig wahr? Da könnte ich mehrere Punkte sagen. Zum Ersten ist die Stadt politisch gesehen relativ heterogen. Das heißt, es gibt keine politisch homogene Gruppe. Wenn wir uns die einzelnen Ortsteile in Leipzig anschauen, gibt es erhebliche Unterschiede. Nehmen wir beispielsweise, um mal exemplarisch auf zwei Ortsteile zu verweisen, Konnewitz, was eher links, oder nicht eher, sondern stark links wählt, und Liebert-Wolkwitz, was eher Richtung AfD bei den letzten Jahren gewählt hat. Daran wird auch diese Ambivalenz innerhalb Leipzigs klar. Also Leipzig ist jetzt nicht irgendwie eine homogene politische Masse, sondern ein vielfältiges Konstrukt. Das vielleicht als erster Punkt. Als zweiter Punkt würde ich sagen, dass die politische Stimmung in Leipzig auch jetzt ein knappes Jahr vor der Oberbürgermeisterwahl eher von bundespolitischen Trends beeinflusst ist, also von der Performance der Bundesregierung bzw. dem Ansehen der Bundesregierung. Und dass Kommunalpolitik nicht wirklich im Fokus steht, zumindest für einen Großteil der Bevölkerung nicht. Und der dritte Aspekt, den ich vielleicht mit Blick auf die politische Stimmung in Leipzig ansprechen würde, ist, dass nach meinem Eindruck für einen Großteil der Bevölkerung noch gar nicht klar ist, beziehungsweise es noch gar nicht so wichtig ist, dass nächstes Jahr 2027 ein neuer Oberbürgermeister gewählt wird. Das ist für uns beide und vielleicht auch für andere politisch Interessierte ein wichtiges Thema, aber ich glaube, für einen Großteil der Bevölkerung ist das noch weit weg. Insofern, ja, die politische Stimmung ist in Leipzig sicherlich nicht anders als anderswo in Deutschland, also dem Bundestrend folgend, und es gibt eine gewisse Ambivalenz innerhalb der Stadt zwischen den einzelnen Stadtteilen und den dort wohnenden Bevölkerungsgruppen.
Bevor wir das gleich mit dem Bundestrend nochmal vertiefen, das interessiert mich natürlich gerade auch vor dem Hintergrund der eben stattgefundenen Landtagswahlen sehr, nochmal zu der Frage, die Sie gerade ansprechen. Die Oberbürgermeisterwahl ist für die meisten Leipzigerinnen und Leipziger und ich glaube auch darüber hinaus noch relativ weit weg, wie Sie sagen. Ist das jetzt ein Vorteil für die politischen Parteien, für die Wettbewerber? Stehen ja noch nicht alle fest, wer antritt. Oder ist das sozusagen eine ganz normale Entwicklung, dass sich das Thema erst hin zum Wahltermin etwas zuspitzt?
Das ist eine ganz normale Entwicklung. Da sehen wir ja nicht bloß bei Kommunalwahlen im Sinne von Oberbürgermeisterwahlen, sondern da sehen wir ja auch beispielsweise bei Landtagswahlen oder Bundestagswahlen, also auch selbst bei Bundestagswahlen, wenn es nicht gerade so ist wie voriges Jahr, dass es vorgezogene Bundestagswahlen gibt, sondern bei planmäßig stattfindenden Bundestagswahlen oder bei planmäßig stattfindenden Landtagswahlen ist das ja auch nicht so, dass der Großteil der Bevölkerung irgendwie schon ein knappes Jahr vorher ehrfurchtsvoll Richtung Wahlstart sondern dass sich das dann erst entwickelt und auch wirklich erst eine gewisse Dynamik entwickelt in der Phase, die man üblicherweise als die heiße Wahlkampfphase bezeichnet. Das ist so klassisch, sind das 4 bis 6 Wochen vor der Wahl. Und so ähnlich wird das auch sicherlich bei der Oberbürgermeisterwahl sein. Das heißt, so Richtung Weihnachten, Richtung Jahreswechsel wird die Dynamik hinsichtlich, oder wird ein neuer Oberbürgermeister gewählt, oder Amtsinhaber Burkhard Jung tritt nicht nochmal an, dass wir dann stärker ins Bewusstsein hineintreten. Ich vermute sogar, dass es erst nach Weihnachten sein wird, weil in der Adventszeit und der Weihnachtszeit haben die Leute nun andere Themen im Kopf, anderes zu tun, als sich um Stadtpolitik zu beschäftigen. So bedauerlich, dass man als Politikwissenschaftler finden mag, aber es ist menschlich verständlich. Sondern vielleicht wird es dann erst Richtung Jahresbeginn im neuen Jahr sein, wenn sozusagen die Feiertage, der Jahreswechsel vorbei ist, dass dann wirklich der Fokus Richtung Oberbürgermeisterwahl rückt, weil dann ja auch der Wahlkampf im Sinne von Plakate, also dass die Plakate auf der Straße zu sehen sind, dass Wahlkampfflyer verteilt sind oder verteilt werden, dass Wahlkampfveranstaltungen stattfinden, dass auf Social Media geworben wird, das machen ja die Parteien jetzt nicht im Sommer 2026, sondern damit werden die Parteien bzw. die Kandidatinnen und Kandidaten ja auch erst im Wesentlichen in dem, was man heiße Wahlkampfphase nennt, stark beginnen bzw. stärker einsetzen.
Man kann den Eindruck haben, ich jedenfalls habe den Eindruck, dass sich mindestens einige Parteien in Leipzig etwas schwer tun mit der Kandidatinnen-Benennung, sich Zeit lassen. Es gibt viel Geraune, es gibt ja auch schon Vorbereitungsgespräche, wer aus den Parteien antreten soll. Da spitzt sich in der einen oder anderen Partei konkretisiert sich das so langsam, aber es ist alles noch nicht öffentlich. Das heißt, wenn ich Ihrer These folge, da können sich die Parteien ruhig noch etwas Zeit lassen. Das macht für die öffentliche Debatte gar nichts, ja?
Genau, es ist, wie gesagt, die Nominierungsverfahren laufen noch, die gesetzliche Frist, bis wohin die Kandidaten angemeldet, nominiert werden müssen, ist ja irgendwann erst im Herbst oder im Spätherbst. Und bis dahin haben auch die Parteien durchaus Zeit, sich zu überlegen, wen sie aufstellen. Also es gibt ja mittlerweile mit der Linken und dem BSW zwei Parteien, die schon Kandidaten bzw. eine Kandidatin aufgestellt haben. Das ist jetzt völlig legitim, dass das Parteien machen. Es ist aber ebenso legitim, dass andere Parteien sagen, sie schauen nochmal, gucken vielleicht jetzt im Frühjahr oder im Sommer, wen sie aufstellen wollen, wer überhaupt will, wer auch aus Sicht der Parteien in Frage kommt. Und insofern sind beide Varianten legitim.
Gibt es denn so etwas wie einen richtigen Zeitpunkt oder konkret jetzt auf Leipzig runtergebrochen und auf die Oberbürgermeisterwahl? Wenn ich das mir vergegenwärtige, was Sie gerade beschreiben, dann würde es reichen, im Spätherbst oder zumindest erst im Herbst einen Kandidaten, eine Kandidatin zu benennen. Das hat ja ein paar Voraussetzungen, sich so viel Zeit zu lassen oder auch ein paar Folgen. Und da kommen ja dann auch nur bestimmte Kandidatencharakteristika, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, in Frage, oder?
Genau, also es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, es gibt auch keinen perfekten Zeitpunkt, der für alle Parteien oder Kandidatinnen und Kandidaten gleichermaßen gelten würde, sondern der Zeitpunkt in Anführungszeichen ist abhängig von der jeweiligen Situation der Partei bzw. der Kandidatinnen und Kandidaten. beispielsweise auch von der Bekanntheit der Kandidaten. Also wenn ich einen weniger bekannten Kandidaten als Partei aufstelle, muss ich natürlich vor dem Wahlkampf dafür sorgen, dass diese Partei, dieser Kandidat in der Stadtgesellschaft, in der Bevölkerung bekannt wird, bekannter wird. Da brauche ich mehr Vorlauf, als wenn eine Partei jemanden aufstellt, der schon bekannt ist. Nehmen wir mal beispielsweise die bei den letzten Kommunalwahlen, letzten Oberbürgermeisterwahlen, die Konstellation in Leipzig, und gehen mal die letzten 30 Jahre so ganz grob zurück, dann war es ja so, dass beispielsweise mit Burkhard Jung oder früher mit Wolfgang Tiefensee jemand angetreten ist, der erstens zum Teil Amtsinhaber war. Also Burkhard Jung war ja 2013, 2020 bei der Wahl Amtsinhaber. Der ist bekannt, den müssen Sie nicht noch bekannt machen. Auch vorher schon 2006 bei der ersten Wahl von Burkhard Jung war er bekannt, weil er ja schon Beigeordneter war. Ebenso bei Wolfgang Tiefensee, der 1998 bei seiner ersten Wahl zum Oberbürgermeister auch schon bekannt war. Also weil er Beigeordneter war, weil er Bürgermeister war. Diese Person müssen Sie nicht bekannt machen. Das trifft jetzt beispielsweise auf die Kandidatin der Linken, Skadi Jennecke, zu, die ja auch Bürgermeisterin bzw. Beigeordnete ist. Die muss weniger bekannt gemacht werden als beispielsweise der Kandidat, der jetzt schon vom BSW nominiert wurde. Also insofern sind das verschiedene Aspekte. Genau.
Ich habe ja den Eindruck, dass sich mindestens die, ich sag mal, wenn man so bundespolitisch drauf guckt, vielleicht weniger auf die Zahlen, aber auf die Relevanz der Parteien, die alten beiden großen Parteien, CDU und SPD, sich etwas schwer tun, einen Kandidaten entweder zu finden, zu benennen, öffentlich schon zu machen. Man könnte ja gerade vor dem Hintergrund, dass die SPD so lange in Leipzig den Oberbürgermeister stellt, auch sagen, Mensch, da müssten sich Menschen drum reißen, jetzt Kandidat zu werden, auch bei der CDU. Sie haben angesprochen, die Linke hat schon eine ja relativ bekannte Kandidatin mit der Kulturbürgermeisterin benannt. Also so eine Stimmung, man reißt sich einfach, weil die Stadt auch so wichtig, so bedeutend ist und das Amt so wichtig, reißt man sich jetzt um diese Funktion. Diesen Eindruck habe ich gar nicht.
Ja, zumindest öffentlich habe ich auch nicht den Eindruck. Wir wissen aber, oder ich weiß zumindest nicht, was hinter den Parteikulissen passiert oder hinter den Kulissen in den Parteien passiert, ob dann auch bestimmte Szenarien durchgespielt werden. Es ist ja auch schon in der Medienöffentlichkeit in den letzten Wochen und Monaten darüber diskutiert worden, wer vielleicht für die CDU, wer vielleicht für die SPD antreten könnte. Bei der SPD ist beispielsweise der Name von Dirk Pander mehrmals kommuniziert worden, jetzt nicht von der SPD, aber in der medialen Öffentlichkeit. Da muss man natürlich berücksichtigen, dass Dirk Pander Wirtschaftsminister in Sachsen ist. Das heißt, wenn die SPD Dirk Pander aufstellen würde und Dirk Pander gewählt werden würde, müsste sich die SPD spätestens Anfang 2027 Gedanken darüber machen, wer dann für die SPD Wirtschaftsminister in Sachsen sein soll. Ebenso beispielsweise bei der CDU. Die CDU hat ja vor 7 Jahren oder knapp 7 Jahren, also 2020, bei der letzten Oberbürgermeisterwahl Sebastian Gemko aufgestellt. Der war damals schon Minister, ist jetzt Minister. Wenn man ihn aufstellen würde aus Sicht der CDU, dann hätte man im Prinzip analoges Problem wie bei der SPD. Man müsste dann, wenn Gemko gewählt werden würde als Oberbürgermeister, jemanden neuen finden für sein Amt als Minister in der Landesregierung, also als Wissenschaftsminister. Und das sind solche Punkte, die natürlich mit berücksichtigt werden müssen, dass man im Prinzip, wenn man umgangssprachlich gesagt, das eine Loch schließt, also Kandidatenfrage beantwortet, dass man dann zumindest perspektivisch auf der Seite des Wahlgewinners die Situation hat, dass man dann ein neues Loch aufmacht im Sinne von Nachfolgerin, Nachfolger für das Amt des Wirtschaftsministers oder für das Amt des Wissenschaftsministers. Und das sind vielleicht solche Aspekte, die da mit reinspielen. Und auch vielleicht der Punkt, dass sich beide Parteien, Union und SPD, große Chancen ausrechnen, den Bürgermeister zu stellen. Das ist bei anderen Parteien nicht so. Die stellen Kandidaten auf mit dem Wissen, dass der keine wirklichen Chancen hat, gewählt zu werden.
Da frage ich natürlich den Politikwissenschaftler und Politikbeobachter. Da fallen mir eine ganze Reihe von Fragen ein. Vielleicht bleiben wir genau dabei. in einen Moment, wenn ich auf die Stimmanteile der Parteien in den letzten Jahren, insbesondere bei den Stadtratswahlen, schaue und mir auch vergegenwärtige, dass auch der sehr bekannte und damals ja auch wie heute durchaus beliebte Oberbürgermeister Burkhard Jung, bei dem es 2020 dann ja doch auch recht knapp war, dass er wieder Oberbürgermeister wird. Wenn ich mir die Zahlen angucke, die SPD hat seit 90 ja rund 70%, also bei den Stadtratswahlen rund 70% an Stimmen verloren. Da kommt wieder ihr Bundestrend jetzt auch ins Spiel. Die Partei befindet sich im Abwärtstrend. Bei der CDU ist das Bild etwas ausgeglichener, Höhen, aber ist jetzt auch nicht mehr sozusagen auf Stadtratsebene die allerwichtigste oder stärkste oder größte Partei, sondern ganz im Gegenteil, die Ränder, mindestens die AfD in Leipzig, hat zumindest bei den Stadtratswahlen erheblich zugelegt. Nur hat die mutmaßlich keinen Kandidaten, keine Kandidatin, die so bekannt sein werden. Aber was bedeutet das sozusagen alles für die Frage, die Sie gerade selber aufmachen? Wer hat da die besten Ausgangschancen?
Ja, wenn wir uns die Sitzverteilung im Stadtrat angucken, Sie haben es ja eben schon beschrieben, haben wir eine sehr ambivalente Konstellation. Es gibt, glaube ich, 5 Fraktionen im Stadtrat, die irgendwie zwischen 10% und 20% der Stimmen bzw. der Sitze haben. Das heißt, wir haben eine starke Zersplitterung. Aus politikwissenschaftlicher Sicht würden wir von einer Fragmentierung sprechen. Und diese Fragmentierung, die sich im Stadtrat widerspiegelt, ist ein Resultat der unterschiedlichen politischen Stimmungslagen bzw. der unterschiedlichen politischen Position in der Stadtgesellschaft, in der Bevölkerung. Und insofern ist die Oberbürgermeisterwahl oder wird die Oberbürgermeisterwahl für keine Partei ein Selbstläufer. Die SPD, für die SPD nicht, weil sie nicht mehr den Amtsinhaber stellt. Und selbst beim Amtsinhaber ist das kein Automatismus, dass der Amtsinhaber direkt wiedergewählt wird. Wir haben es am Wochenende jetzt beispielsweise bei den Oberbürgermeisterwahlen in München gesehen, wo Dieter Reiter nicht wiedergewählt wurde, weil er einige Skandale in den letzten Wochen hatte. Stichwort Vergütung seines Vorstandspostens oder Aufsichtsratspostens oder was das beim FC Bayern war. Das sind dann solche Sachen, die, selbst wenn der Amtsinhaber antreten würde, ist es kein Automatismus. Und in Leipzig ist ja die Konstellation so, dass der Amtsinhaber nicht mehr antritt. Insofern sind die Startbedingungen für alle Parteien erstmal, was die Kandidatenfrage angeht oder die Kandidatenseite angeht, identisch. Es gibt keinen mit Amtsinhaberbonus. Sondern es wird darum gehen, für die Parteien, für die Kandidatinnen und Kandidaten zu kämpfen, um einzelne Stimmen und vielleicht um dann die Nase vorne zu haben, weil das bei dieser fragmentierten politischen Stimmung in Leipzig durchaus auf ein paar hundert, paar tausend Stimmen ankommen kann, wer am Ende dann im zweiten Wahlgang auf Platz 1 liegt. Und wir haben ja 2020 auch schon gesehen bei der letzten Oberbürgermeisterwahl, dass es zwischen Sebastian Gemku und Burkhard Jung ziemlich knapp war.
Was sind denn so aus Ihrer politikwissenschaftlichen Sicht, auch aus Studiensicht, soweit Sie das sagen können, was sind denn so Erfolgsfaktoren bei Oberbürgermeisterwahlen? Wann gewinnen Kandidaten eine Oberbürgermeisterwahl? Wie müssen die sein? Beziehungsweise auf die Frage komme ich gleich nochmal. Aber was sind so objektive Faktoren? Kann man das sagen?
Ja, das lässt sich so einfach nicht sagen, weil es auch nicht wirklich eine große Überblicksstudie über alle Bürgermeister- oder Oberbürgermeisterwahlen in Deutschland gibt. Es gibt so ein paar Studien, die sich auf bestimmte Fälle fokussieren, warum bestimmte Wahlen oder warum bestimmte Parteien die Wahlen verloren haben oder nicht. Aber vielleicht zu diesen Erfolgsfaktoren oder wenn man das anspricht, solche bestimmten Punkte wie die Person muss natürlich auch ansprechend sein für die Bevölkerung, weil wenn wir berücksichtigen, dass der Oberbürgermeister ja auch der Repräsentant der Stadt bzw. der Stadtgesellschaft ist, dann sollte das auch jemand sein, mit dem sich die Bevölkerung irgendwie identifizieren kann, wo man sagt, ja, okay, das ist jemand, von dem ich oder von der ich meine Stadt repräsentiert sehen möchte, dann kann unter Umständen auch noch der Punkt regionale Verankerung eine Rolle spielen. Das muss jetzt nicht sein, dass derjenige vor Ort geboren wurde, weil wenn wir uns die drei Oberbürgermeister anschauen, die Leipzig seit der Wiedervereinigung hatte, ist keiner von den dreien in Leipzig geboren worden. Derjenige, der noch sozusagen den stärksten regionalen Faktor hatte, war Wolfgang Tiefensee, der in Gera geboren wurde. Hinrich Lehmann-Grube kam aus dem Westen 1990, ebenso Burkhard Jung, der aus dem Westen kam. Also insofern, das, was vielleicht bei Bürgermeisterwahlen in ländlichen Regionen stärker vielleicht eine Rolle spielt, im Sinne von, derjenige muss vor Ort geboren sein oder aufgewachsen sein, das spielt in einer Großstadt wie Leipzig unter Umständen keine Rolle.
Und würden Sie sagen, das spielt mutmaßlich für die kommende Oberbürgermeisterwahl keine oder eine untergeordnete Rolle?
Ich glaube, das spielt eine untergeordnete Rolle, weil ja auch von den über 600.000 Einwohnern Leipzigs nicht alle aus Leipzig kommen, nicht alle in Leipzig geboren sind. Also insofern, warum sollte jemand, der, ich sage jetzt mal, in Bonn geboren wurde, zum Studium oder zur Arbeit nach Leipzig gekommen ist, sagen, okay, ich will jetzt unbedingt jemanden aus Leipzig haben, einen gebürtigen Leipziger, und wähle den, weil er gebürtig in Leipzig ist. Also das wäre ja irgendwie ein bisschen kurios. Das kann sicherlich für die Bürgerinnen und Bürger, die wirklich schon immer oder sehr, sehr lange in Leipzig wohnen, hier vielleicht schon über Generationen die Familie in Leipzig wohnt, da kann das eine größere Relevanz haben. Aber wie gesagt, für andere Teile der Bevölkerung, die selber nach Leipzig zugezogen sind, vielleicht noch gar nicht so lange in Leipzig wohnen, spielt das unter Umständen gar nicht so sehr die Rolle. Wird sicherlich natürlich auch darauf ankommen, wie das die Kandidatinnen und Kandidaten dann im Wahlkampf für sich nutzen oder versuchen zu nutzen. Also wenn jetzt beispielsweise jemand auf die Idee käme, einen Wahlkampfslogan zu machen, ein Leipziger für Leipzig oder eine Leipzigerin für Leipzig, kann man das natürlich machen. Aber die Frage ist natürlich, ob dann irgendwie, oder was an Substanz dahinter steckt. Also eine regionale Verankerung vor Ort an sich bringt ja erstmal politisch nicht unbedingt einen Fortschritt. Man muss ja auch den Wählerinnen und Wählern ein politisches Programm liefern, sich hinzustellen, zu sagen, ich bin in Leipzig geboren, wählt mich mal, weil ich vielleicht einer der einzige Kandidat bin, der in Leipzig geboren wurde. Aber was ich mit der Stadt mache als Oberbürgermeister, kann ich euch noch nicht verraten. Das wäre jetzt nicht unbedingt das empfehlenswerte Konzept für einen Wahlkampf.
Also die Ost-West-Frage, die ja in anderen Zusammenhängen, bei anderen gesellschaftlichen Themen, Ostdeutsche in Führungspositionen und so weiter, die Diskussion kennen wir, eine Rolle spielt, würden Sie sagen, die Herkunft spielt, so wie Sie es gerade beschrieben haben, eher keine Rolle. Und vor allen Dingen, das würde ich jetzt hinzufügen, ist es nicht per se ein Kompetenzfaktor, führt mich zu der Frage, was brauchen denn Oberbürgermeister in ihrer Funktion für Kompetenzen? Mir fällt da ein, fachliche Facherfahrung, Berufserfahrung, Lebenserfahrung, Politikerfahrung. Und die Oberbürgermeisterwahl in München zeigt mir zumindest, es braucht auch mindestens einen skandalfreien Charakter. Was würden Sie sagen?
Genau. Wenn wir mal rein von der formalen Ebene rangehen, also klassische formale Vorgaben gibt es nicht, außer bestimmte Altersvorgaben, die erfüllt sein müssen. Aber wenn wir uns die Position des Oberbürgermeisters in der Stadtpolitik angucken, dann hat der Oberbürgermeister drei Funktionen im Wesentlichen. Er ist zum einen Repräsentant der Stadt nach innen und nach außen. Er ist zum anderen Chef der Verwaltung, also oberster Chef der Verwaltung. Und er ist zum dritten Vorsitzender des Stadtrates. Und daraus kann man in einer gewissen Weise so einen Funktionskatalog ableiten. Repräsentation heißt, das, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, dass der Kandidat, die Kandidatin aus Sicht der Wählerinnen und Wähler überhaupt fähig ist oder in der Lage ist, Repräsentationsfunktion wahrzunehmen, also eine gewisse Außenwirkung zu haben, ein gewisses Charisma zu haben. aus der Funktion des Verwaltungschefs können wir den Erfolgsfaktor oder die Rahmenbedingungen rausziehen, dass es jemand sein sollte, der schon mal Leitungsfunktionen inne gehabt hat. Ob das in der öffentlichen Verwaltung war oder vielleicht in privaten Unternehmen, sei mal dahingestellt, aber es muss jemand sein, der schon auch mal Chef von mehreren Dutzend Leuten gewesen ist, um zu wissen, wie funktioniert diese Konstellation als Chef. Also ich kann ja nicht als Verwaltungschef versuchen, alles an mich heranzuziehen, dann würde ich mich ja verzetteln, in Anführungszeichen. Ich muss delegieren können und führen können gleichermaßen, das muss man auch können. Und da sollte jetzt eine Stadt mit 600.000 Einwohnern auch nicht unbedingt als Versuchslabor gelten. Und der dritte Punkt, Stichwort Stadtrat, Vorsitzender im Stadtrat. Der Bürgermeister oder Oberbürgermeister muss natürlich für seine Vorhaben, für die Vorhaben der Stadtverwaltung auch Mehrheiten im Stadtrat generieren können. Das heißt, er muss auch fähig sein zu Kompromissen, er muss auch fähig sein, mit anderen Parteien, die im Stadtrat sitzen, zu verhandeln, um Kompromisse einzugehen. Und das ist sicherlich auch in dem, wir hatten es vorhin angesprochen, durchaus heterogen zusammengesetzten Stadtrat, den wir in Leipzig haben, eine große Herausforderung für den nächsten Oberbürgermeister oder für die nächste Oberbürgermeisterin, in diesem heterogen zusammengesetzten Stadtrat Mehrheiten zu bilden. Und dann haben wir nämlich noch eine weitere Herausforderung. Die finanzielle Situation der Stadt ist jetzt nicht unbedingt so, dass der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin mit der Gießkanne in Anführungszeichen durch die Stadt gehen könnte und überall das Geld verteilen könnte, sondern auch dieser Punkt, schwierige Haushaltssituation, muss berücksichtigt werden. Also das heißt, der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin hat wenig Geld und muss versuchen, mit diesem wenigen Geld noch möglichst viele Kompromisse zwischen verschiedenen Parteien, zwischen verschiedenen politischen Akteuren im Stadtrat hinzubekommen. Und das verlangt ein gewisses Verhandlungsgeschick.
Ich will noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie eben aber mal angedeutet haben, nämlich sozusagen die Frage, wo werden Oberbürgermeisterwahlen gewonnen? Stichwort Kommunikation. Werden Oberbürgermeisterwahlen jetzt, wir beobachten das ja bei verschiedenen Wahlen, auf der Straße, an der Haustür, im Netz, Social Media gewonnen? Oder was ist da Ihre Beobachtung?
Das kommt zum einen auf die Parteien, zum anderen auf die Bevölkerungsgruppe drauf an. Also junge Menschen oder jüngere Menschen werden Sie jetzt nicht unbedingt mit dem klassischen Plakatwahlkampf oder klassischen Wahlkampfflyer verteilen und so weiter überzeugen können. Für jüngere oder vorrangig für jüngere Menschen wird Social Media eine wichtige Rolle sein. Und zwar nicht erst in den entscheidenden 4 bis 6 Wochen der heißen Wahlkampfphase, sondern auch schon vorher. Dass dort Social, also die Kandidatinnen und Kandidaten auf Social Media unterwegs sind. Damit werden sie aber tendenziell vielleicht 70-Jährige, 80-Jährige nicht ansprechen. Auch mich würde man mit, und ich bin deutlich unter 70 oder 80, auch mich würde man mit dem klassischen Social Media Wahlkampf auch nicht unbedingt ansprechen können, weil ich jetzt nicht den ganzen Tag auf Social Media rumgeister, beziehungsweise da auch relativ wenig unterwegs bin. Also das kommt ja stark drauf an. Das heißt, für einen Teil der Bevölkerung ist Social Media wichtig, tendenziell eher für den jüngeren Teil der Bevölkerung. Für andere sind vielleicht solche Haustürgespräche wichtig oder zumindest Gespräche vor Ort. Also das heißt irgendwie auf dem Wochenmarkt vor Ort, einem Einkaufszentrum vor Ort, dass da die Kandidaten dann auftreten, in Anführungszeichen, dort Flyer verteilen, also jetzt keine große Wahlkampfbühne haben und Rede halten, sondern wirklich mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und insofern wären aus meiner Sicht die Kandidatinnen und Kandidaten gut beraten, sozusagen so eine möglichst breite Mischung an Wahlkampfmitteln zu nutzen, also sich nicht nur auf Social Media zu verlassen, aber auch Social Media nicht wegzulassen, weil man würde mit der einen oder anderen Variante auf Teile der Wählerschaft verzichten oder zumindest Teile der Wählerschaft nicht unmittelbar ansprechen.
Also im Grunde, so wie es in Wahlkämpfen schon immer war, auch schon vor Jahrzehnten, im Grunde alle Wege bedienen, überall versuchen, in Kontakt zu kommen, genau. Bevölkerungsgruppen, Wählergruppen zu erreichen.
Genau, und das auch zielgruppenaffin. Also beispielsweise bei Social Media wo man tendenziell eher jüngere Leute anspricht, sollte man auch deren Themen bedienen. Also dann wären das vielleicht so Themen wie Bildungsaspekte oder Familienpolitik oder günstiger Wohnraum beispielsweise. Also Wohnungspolitik ist für jüngere Leute wichtig. Das kann man dann beispielsweise über Social Media ansprechen. Und auch bei Haustürwahlkämpfen muss man das auch auf die jeweilige Zielgruppe beziehungsweise auf die Situation vor Ort ansprechen. Also wenn man beispielsweise Haustürwahlkampf in einer Einfamilienhaussiedlung macht, muss ich da nicht unbedingt erklären, wie jetzt Wohnungsbaupolitik funktioniert oder was ich da vielleicht als Vorhaben als Oberbürgermeister hätte, sondern diejenigen wohnen schon in Wohnungseigentum. Für die sind andere Sachen wichtig. Während vielleicht in anderen Stadtvierteln, wo die Mietpreise gestiegen sind, wo manche vielleicht auch die Befürchtung haben, sich perspektivisch die Wohnung nicht mehr leisten zu können, wo da auch bei Haustürwahlkampf oder Wahlkampf vor Ort im Sinne von Marktplatz oder vor einem Einkaufszentrum da Wohnungspolitik beispielsweise eine Rolle spielt.
Sie sind schon mittendrin in den Themen. Sind das oder ist Mieten, Wohnen, wie ja in allen Großstädten, aber zunehmend ja eben auch in Leipzig, auch wenn Leipzig in den vergangenen Jahren immer für günstige Mieten bekannt war und man damit geworben hat, das hat sich ja nun auch deutlich verändert. Würden Sie sagen, Mieten, Wohnen ist ein Thema? Und wenn ja, was kommen noch für Themen mutmaßlich in den Oberbürgermeisterwahlkampf in Leipzig?
Also ich glaube schon, dass Mietenwohnen ein wichtiges Thema ist, insbesondere für diejenigen, die relativ wenig Geld zur Verfügung haben. Für die ist das ein ganz wichtiges Thema. Für die ist das vielleicht sogar ein den Alltag bestimmendes Thema. Anders als für jemanden, der über ein relativ gutes Einkommen verfügt und sich jetzt nicht wirklich Gedanken machen muss, ob er die Miete und die Nebenkosten tragen muss. Da ist natürlich aber auch zu berücksichtigen, dass dort die kommunale Ebene bei bestimmten Sachen eingreifen kann oder agieren kann, Entscheidungen treffen kann, aber bei bestimmten Sachen auch nicht. Also zum Beispiel Mietnebenkosten, da sind die Handlungsmöglichkeiten der Stadt oder auch des Bürgermeisters arg begrenzt. Also wenn beispielsweise durch den Iran-Krieg die Nebenkosten steigen, wegen Energiepolitik und so weiter und so fort, dann kann sich der Stadtrat mehrheitlich für irgend oder das schlecht finden, bedauerlich finden, aber kann dann wenig tun dagegen. Was könnten andere Themen sein? Andere Themen können auch sowas wie Infrastrukturpolitik sein, also beispielsweise die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, weil wir da ja auch in Leipzig ganz unterschiedliche Situationen haben. Es gibt Ortsteile, da denke ich beispielsweise wieder an Liebert-Wolkwitz oder andere Ortsteile, aber beispielsweise an Liebert-Wolkwitz, die sind nicht an die Straßenbahn, an das Straßenbahnnetz angebunden. Da fährt ein Bus hin, Liebert-Wolkwitz hat meines Wissens auch einen Bahnhof, wie oft der bedient wird, weiß ich jetzt nicht. Aber sozusagen Liebert-Wolkwitz ist ein Ortsteil, der infrastrukturell deutlich anders ausgerichtet ist als das nicht wesentlich weiter entfernte Meusdorf, bis wohin immerhin die Straßenbahn fährt. Also solche Aspekte können da eine Rolle spielen. Mobilität, die Frage, oder auch Aspekte beispielsweise Bildungspolitik im weiteren Sinne. Bildungspolitik an sich ist ja Sache des Landes, also Schulpolitik, aber sowas wie Kita-Versorgung oder Schulgebäude an sich, also für die Schulgebäude sind ja die Kommunen zuständig, für die Schulpolitik ist das Land zuständig, aber beispielsweise für solche Aspekte wie Baufälligkeit von Schulgebäuden oder die ein gelegentlich thematisiertes Problem, der Zustand von Toiletten in Schulen ist für jemanden, der schulpflichtige Kinder hat, ein wichtiges Thema oder ein Thema, was relevant ist, was man auch auf kommunaler Ebene lösen kann. Jemand, der keine schulpflichtigen Kinder hat, weiß erstens nicht so viel über das Thema und für den ist das Thema nicht so ganz relevant. Also insofern gibt es da einige Themen, die für die Bevölkerung relevant sein können und dann vielleicht auch den Ausschlag geben können für die Oberbürgermeisterwahl.
Ich will nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie am Anfang unseres Gesprächs genannt haben, nämlich Bundestrend. Nun haben wir zwei Landtagswahlen hinter uns mit Ergebnissen, die nicht so gut sind für die einstmals großen Parteien, CDU, SPD. In Baden-Württemberg hat die CDU ihr Wahlkampfziel nicht erreicht und in Rheinland-Pfalz ist die SPD abgewählt worden. Was kann, und wir haben ja noch einige Landtagswahlen vor uns, wir wissen nicht, was in Mecklenburg-Vorpommern passiert, Sachsen-Anhalt, da gibt es die Prognosen, dass die AfD besonders stark werden, vielleicht sogar die absolute Mehrheit der Sitze am Ende erreichen könnten. Wir haben auch noch Abgeordnetenhauswahlen in Berlin. Inwiefern kann das noch einen Einfluss haben, auch auf die Stimmung und auf die Oberbürgermeisterwahl in Leipzig?
Also die bundespolitische Stimmung würde ich nicht als, oder anders formuliert, die bundespolitische Stimmung kann durchaus das Zünglein an der Waage bei einer Oberbürgermeisterwahl sein. Auch wenn die Oberbürgermeisterwahl rein faktisch eine Personenwahl ist, kann natürlich eine Rolle mitspielen, wie gut das Ansehen der Partei auf Bundesebene gerade ist. Da spielt das Abschneiden der Parteien bei den einzelnen Wahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin vielleicht gar nicht so die entscheidende Rolle, sondern die entscheidende Rolle wird spielen, wie gehen die Parteien auf Bundesebene, die Parteiführung auf Bundesebene mit diesen Wahlergebnissen um. Also versuchen die Parteiführung auf Bundesebene dann einfach so zu tun, als könnte man Probleme, als könnte man schlechte Wahlergebnisse aussitzen und machen einfach weiter, oder reagieren die Parteiführung dann darauf im Sinne von, dass sie andere Politik machen, dass sie vielleicht auch zurücktreten. Da würden mir jetzt auch nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz einige einfallen, wo ich davon ausgehen würde, dass sie eigentlich von am Wahlsonntag hätten zurücktreten müssen, damit Richtung Bevölkerung ein Signal gesendet worden wäre, man hat verstanden, aber offensichtlich hat man nicht verstanden. Und wenn das natürlich noch nach den Landtagswahlen, die im Herbst antreten, sich weiter manifestiert, dann kann das eine Situation sein, dass die Unzufriedenheit, die es ja ohnehin schon in der Bevölkerung, mit der Bundesregierung gibt und mit den regierenden Parteien, dass diese Unzufriedenheit nicht abnimmt, sondern sogar noch zunimmt. Und dann sozusagen gewissermaßen als dauerhaftes Grundrauschen im Hintergrund durchaus mit die Oberbürgermeisterwahl beeinflussen kann, weil dann vielleicht jemand sagt, den Kandidaten finde ich ganz gut, aber die Partei finde ich nicht so gut. Und dann wähle ich vielleicht den Kandidaten nicht wegen der Partei. Dann ist das so ein klassischer Effekt, dass der bundespolitische Trend sich durchsetzt.
Könnte auch auf kommunaler Ebene vielleicht auch die AfD stärken?
Könnte durchaus sein. Nun ist Leipzig eine andere von der Großstadt oder aufgrund der Großstadtsituation, aufgrund der urbanen Milieus eine andere Situation oder gibt es in Leipzig eine andere Situation, als wir das in anderen Städten kennen. Also beispielsweise Pirna hat ja einen AfD-nahen Oberbürgermeister, der ist nicht in der AfD meines Wissens, aber ist auf dem Ticket der AfD gewählt worden. Oder der Landkreis Sonneberg in Thüringen hat ja seit ein oder zwei Jahren ein Landrat der AfD. Aber da würde ich sagen, ist das Wahlverhalten in ländlichen Regionen, das ist in Leipzig zumindest in Summe anders. In den einzelnen Ortsteilen kann das auch wieder differenzieren, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass beispielsweise voriges Jahr bei der Bundestagswahl, bei den Erststimmen, also wo man Wahlkreiskandidaten wählt, eigentlich eine völlig ambivalente Situation in Leipzig eingetreten ist. Der Nordwahlkreis, also Leipzig 1, ist an die AfD gegangen. Der Südwahlkreis Leipzig 2 ist an die Linke gegangen. Das zeigt ja auch diese gewisse Heterogenität, die es in der Stadt gibt. Nun muss man da sagen, dass man den Wahlkreis schon auch mit 20% oder 25% gewinnen kann. Aber mit 25% werden sie nicht Oberbürgermeister. Da müssen sie schon Richtung 50% im zweiten Wahlgang gehen, je nachdem, wie viele dann antreten. Wir haben ja keine Stichwahl in Sachsen, sondern eine Neuwahl, wo ja auch mehr als zwei Kandidaten antreten können. Aber insofern kann ich mir mit Blick auf die AfD durchaus vorstellen, dass deren Kandidat ein besseres oder ein Ergebnis erzielen wird, was man vielleicht mit Leipzig nicht erwartet. Er wird jetzt nicht Oberbürgermeister werden, aber da kann sicherlich auch die bundespolitische Stimmungslage, die zurzeit jetzt durchaus in Ostdeutschland stärker als im Westen Richtung AfD geht, durchaus ein paar Stimmen dem Kandidaten der AfD einbringen, obwohl er vielleicht unbekannter ist als seine Mitbewerber, sondern er wird dann gewählt, weil er von der AfD ist. Also insofern halte ich das jetzt nicht für ausgeschlossen, dass da auch sozusagen nicht bloß ein negativer bundespolitischer Trend bei manchen Parteien sich auf die Oberbürgermeisterwahl auswirken kann, sondern auch ein positiver politischer Trend, also ein Rückenwind aus Berlin und nicht Gegenwind aus Berlin. Und das wird eine ganz spannende Gemengenlage.
Würden Sie denn grundsätzlich sagen, dass auch bei Oberbürgermeisterwahlen die Wahlen in der Mitte der Gesellschaft gewonnen werden und die Ränder, wobei von Rand kann man natürlich in Leipzig bei der Linken nicht sprechen, die ja schon seit sehr vielen Jahren sehr stabil ist, aber die AfD, das haben Sie gerade beschrieben, also würde die Oberbürgermeisterwahl auch inhaltlich von den Parteien her, vom Parteienangebot her, aber eben auch von der Aufstellung der Kandidaten und von dem, was sie sozusagen im Wahlkampf dann anbieten, vermitteln, kommunizieren, eher in der Mitte der Gesellschaft gewonnen wird, die Wahl?
Das kann durchaus sein, wobei natürlich der Begriff die politische Mitte oder Mitte der Gesellschaft ein sehr dehnbarer Begriff ist. Mit Blick auf die Oberbürgermeisterwahl würde ich vielleicht eher davon auch sprechen, wie jemand als Kandidat oder Kandidatin es schafft, in der Wählerschaft der anderen Parteien zu reüssieren, zu überzeugen. Also das heißt, anschlussfähig zu sein, in Anführungszeichen, für Wählerinnen und Wähler, die vielleicht seine Partei nicht wählen würden, aber ihn als Person wählen würden. Also insofern spielt da das eine wichtige Rolle. Und wir sehen es ja auch in Leipzig oder Sachsen ganz generell, weil wir halt in Sachsen nicht die Konstellation haben, die wir aus anderen Bundesländern kennen, mit Stichwahl. Die beiden Bestplatzierten aus dem ersten Wahlgang kommen in den zweiten Wahlgang. Sondern in Leipzig haben wir ja eine Neuwahl, wo theoretisch alle aus dem ersten Wahlgang nochmal antreten können, aber üblicherweise manche sich zurückziehen. Also auf eine erneute Kandidatur verzichten. Dieser Aspekt wird durchaus eine Rolle spielen, je nachdem, wer vielleicht im ersten Wahlgang vorne liegt, würde dann mit den anderen Parteien, mit den Kandidaten der anderen Parteien ins Gespräch gehen und sagen, okay, was macht es jetzt Sinn, denjenigen, der auf Platz 1 liegt, zu unterstützen? Würde der die Wahl gewinnen oder wird es vielleicht sinnvoll sein, nicht denjenigen, der auf Platz 1 liegt, ins Rennen zu schicken, sondern denjenigen, der auf Platz 2 liegt, ins Rennen zu schicken, weil der vielleicht doch anschlussfähiger ist bei mehr Wählerinnen und Wählern als derjenige, der auf Platz 1 liegt. Das hat sich zwar im ersten Wahlgang nicht abgebildet, kann sich aber im zweiten Wahlgang abbilden. Also nehmen wir jetzt ein Beispiel. Linke, Grüne, SPD, da wird sich sicherlich auch die Frage stellen, inwieweit dort man vielleicht dann überlegt, für welchen Kandidaten oder welche Kandidatin man sich entscheidet, weil das ist ja nicht ein klassisches Additionsspiel, was man dann machen kann, wo man sagen kann, okay, man nimmt jetzt die Stimmanteile der einzelnen Kandidaten, addiert die und hofft, dass der Kandidat, der gemeinsam dann aufgestellt wird oder gemeinsam unterstützt wird, diese Summe an Stimmen bekommt, sondern diese Summe an Stimmen kann stark variieren, dahingehend oder davon abhängig sein, wen man aufstellt oder wen man unterstützt.
Insofern hat das Personenwahlprinzip für die Kandidaten bietet viele Chancen. Ganz anders als bei anderen Parlamentswahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen. Genau wie Sie beschreiben. Sie haben vielleicht noch mal zum Schluss gefragt, davon gesprochen, dass in Leipzig es auf jeden Fall eine Richtungswahl sein wird. Was erwarten Sie von dem Kandidatenrennen?
Es wird ein offenes Rennen sein. Wir werden im ersten Wahlgang, so ähnlich wie 2020, sicherlich noch keinen, oder auch schon früher, keinen Sieger haben. Vielleicht gibt es einen Favoriten, der sich abzeichnen wird im ersten Wahlgang. Es kann aber auch sein, dass es eine relativ knappe Konstellation sein wird. Und dann wird es darauf ankommen, wie sich vielleicht die einzelnen Parteien untereinander positionieren, ob man zurückzieht, wen man unterstützt. Und insofern ist das aus meiner Sicht vielleicht auch die mit Abstand spannendste Oberbürgermeisterwahl in den letzten Jahrzehnten, weil der Amtsinhaber nicht antritt und weil es weder für die eine Seite noch für die andere Seite wirklich ein Selbstläufer sein wird, die Oberbürgermeisterwahl, sondern es wird letztlich darauf ankommen, wirklich bis zum Schluss, bis zum letzten Tag vor der Wahl, um die Stimmen der Leute zu kämpfen. Und wir haben es ja, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, 2020 gesehen, dass sowohl Burkhard Jung als auch Sebastian Gemko, ich glaube so im zweiten Wahlgang 47, 48, 49% jeweils hatten. Das kann auch wieder nächstes Jahr der Fall sein, dass es ein relativ enges Rennen geben wird. Und insofern halte ich die Oberbürgermeisterwahl für vielleicht so offen wie noch nie in Leipzig.
Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Träger. Danke, dass Sie hier bei Wirtschaft im Osten mitgemacht haben zur Frage, wie verläuft und wie ist der Oberbürgermeisterwahlkampf in Leipzig einzuschätzen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Träger.
Bitte gerne.
Das war Wirtschaft im Osten zur Lage in Ostdeutschland. Im Netz bei wirtschaftimosten.de. Und auf allen relevanten Kanälen.